Fakt ist, die Nordhalbkugel erwärmt sich leicht, aber die Südhalbkugel kühlt sich ab. Die Arktis verlor zeitweise Eis, hat aber mittlerweile so viel Eis wie seit 10 Jahren nicht mehr. Die Antarktis bricht beim Eis 60 Jahre alte Rekorde. Die Eisbärenpopulation hat stark zugenommen. 2011 war in Großbritannien der kälteste Winter seit 100 Jahren. Michael Mann, der Erfinder des Hockeystick, behauptet, es habe noch nie eine derart schnelle globale Erwärmung gegeben wie in den letzten 150 Jahren. Die entscheidende Frage ist, woher hat er die Daten? Es gibt keine globalen Daten aus den letzten Jahrhunderten. Physiker Dr. Ralf Scheuschner erklärt im Gespräch mit Gunnar Kaiser, dass es selbst in den letzten Jahrzehnten kein ausreichendes Netz von Messpunkten gab, um belastbare Durchschnittstemperaturen zu ermitteln. 70% der Erdoberfläche sind Ozeane, in denen es erst seit dem 20. Jahrhundert Temperaturmessungen gab, und das auch nur extrem grobmaschig. In Afrika, der Antarktis, Südamerika und weiten Teilen Russlands gab es bis zum 20. Jahrhundert praktisch keine Messstationen, und heute liegen sie in weiten Teilen der Welt viel zu weit auseinander, um Durchschnittstemperaturen zu messen. Unübersehbar wird die Lüge in Michael Manns Hockeystick, wenn man seine Grafik mit echten Daten vergleicht. Scanshot. Quelle ökonomieformankind.org. Hockeystick Michael Manns. Teamballkritik. Unter Argument Nummer 10 sehen Sie eine noch weiter, bis in die letzte Eiszeit vor 11.000 Jahren, zurückreichende Grafik des Instituts für Ökologie an der Technischen Universität Berlin, die diese natürlichen Schwankungen ebenfalls belegt. Die mittelalterliche Warmzeit von 1000 bis 1400 und die kleine Eiszeit alias im 16. und 17. Jahrhundert gibt es bei Michael Mann nicht. Die kleine Eiszeit fällt in den Zeitraum des Maunder Minimums, also einer Zeit mit extrem geringer Sonnenaktivität. Mann begründet seine Unterschlagung der mittelalterlichen Warmzeit als auch der kleinen Eiszeit damit, dass diese seiner Meinung nach nur in Europa stattgefunden hätten. Abgesehen davon, dass er damit den Einfluss der Sonne, also des wichtigsten Klimafaktors, leugnet, verstößt er gegen den elementarsten wissenschaftlichen Grundsatz: wer etwas behauptet, muss es beweisen. Er müsste also Daten aus dem Rest der Welt vorweisen, die seine Behauptung untermauern. Das tut er nicht, weil es diese Daten gar nicht gibt. Tony Heller von realklimatechnike.com analysiert und dokumentiert in diesem Video, dass die mittlerweile der Klimahysterie verfallene New York Times am 1.12.1992 noch neutral berichtete und die Baumring- und Klimaforscherin Lisa J. Graumlich mit den Worten zitierte: wir können jetzt sehen, dass dies, die mittelalterliche Warmzeit und kleine Eiszeit, globale Klimaphänomene waren, keine regionalen Temperaturschwankungen. Die Frage ist, wie wir diese wärmeren Temperaturen in vorindustrieller Zeit erreicht haben. Alle Daten und Proportionen, die er in der Hockeystick-Grafik propagiert, sind entweder durch echte Daten widerlegt, nicht belegbar oder schlicht das Ergebnis einer Statistikfälschung, indem man ohnehin strittige geglättete Mittelwerte mit nicht gemittelten ebenfalls strittigen Werten zu einer sinnfreien Zeitreihe zusammentrickst, wie ein Mathematiker, der wegen Anfeindungen von Anhängern der CO2-Theorie anonym bleiben möchte, in diesem Video erläutert. Wie man hier in den Originaldokumenten des US-Senats nachlesen kann, Kurzfassung auf weiterer Senatswebsite, waren Barack Obama und Hillary Clinton am 6.12.2006 Teilnehmer einer Senatsanhörung zum Klimawandel. Geophysiker Dr. David Deming, Universität of Oklahoma, Kollege of Earth and Energy, erklärte: Eine weitere interessante Erfahrung machte ich etwa zu der Zeit, als meine Arbeit in Jinke veröffentlicht wurde. Ich erhielt eine erstaunliche E-Mail von einem großen Forscher auf dem Gebiet des Klimawandels. Er sagte, wir müssen die mittelalterliche Wärmeperiode loswerden. Vielleicht haben Sie vom Rechtsstreit zwischen Hockeystick-Erfinder Michael Mann und seinem Kritiker Team Ball gehört. Ball entlarvte Mann als Betrüger und meinte, Er gehöre eher in ein Gefängnis als an eine Universität. Man verklagte daraufhin Ball, um ihn zum Schweigen zu bringen und andere Kritiker abzuschrecken. Das Gericht, der kanadische Supreme Court of British Columbia, wies die Klage ab, weil Michael Mann sich weigerte, den Ursprung seiner angeblichen Daten offenzulegen. Das Urteil bzw. den Abweisungstext finden Sie hier. Nun fragen Sie sich einmal selbst, wenn Sie Michael Mann wären und echte Datenquellen für Ihre sensationelle Hockeystick-Entdeckung hätten, warum veröffentlichen Sie Ihre Quellen nicht? Einzig logische Schlussfolgerung: die Datenquellen existieren nicht, bzw. die Daten wurden so manipuliert, dass der Hockeystick entstand. Heutzutage sind Temperaturmessungen noch immer zu grobmaschig, aber weitaus präziser alle je zuvor. Und siehe da, in den letzten beiden Jahrzehnten sind die Temperaturen global nicht gestiegen, es gab lediglich regional unterschiedliche normale Schwankungen. Quelle der Grafik mit detaillierten Erläuterungen finden Sie hier beim Meteorologen Antonio Watz. Das angebliche Exxon-Hauptbeweisstück. CO2-Anhänger argumentieren gern mit der Exxon-Studie zum Klimawandel, die angeblich geheim gehalten wird. Die Überlegung: die Ölindustrie macht ihre Profite mit dem Verkauf von Öl. Diese Profite sind bei einer Bekämpfung von CO2 in Gefahr. Also wäre es plausibel, dass sie über Lobbyisten die Politik dazu bringt, das angebliche CO2-Problem zu ignorieren. Wenn nun ein Ölkonzern gegen die CO2-Theorie agiert und gleichzeitig selbst die CO2-Theorie in einer Studie bestätigt, ist das so, als hätte man einen Verbrecher auf frischer Tat ertappt. Die Exxon-Studie ist für die CO2-Anhänger so wichtig, weil sie als ein Hauptbeweisstück der CO2-Theorie gilt. Aber hier muss man genauer hinschauen. Was steht eigentlich in der Studie? Es gibt dazu Dokumentarreportagen, in denen einseitig und manipulativ ausschließlich Anhänger der CO2-Theorie zu Wort kommen, um das gewünschte Ergebnis zu produzieren: die Welt geht unter, CO2 ist die einzige Ursache, wir Menschen sind an allem schuld, und Ölkonzerne vertuschen die Wahrheit. Ein Motiv hätten sie ja. Dass unter anderem die NASA, mehr darüber, und das IPCC, siehe unten, Klimadegate, Klimadaten fälschen, dass die CO2-Anhänger einseitige Studien produzieren, die alle Faktoren außer CO2, siehe Liste oben unter CO2 oder nicht CO2, ignorieren, und dass die CO2-Lobby enormen Druck auf die Politik ausübt, unterschlagen die Autoren. In dieser WDR-Doku meint Autor Johann von Mirbach, wie kann der Kreislauf aus Vertuschung, einseitigen Studien und Lobbyismus durchbrochen werden? Ja, das wüsste man gern. Wie kann der Kreislauf aus Faktenverdrehung, maßloser Übertreibung und Ergebnisvertuschung der CO2-Hysteriker, einseitigen Pro-CO2-Studien und CO2-Lobbyismus durchbrochen werden? Indem immer mehr Bürger selbst nachdenken und sich nicht auf Meinungsmacher verlassen. Warum haben Exxon und die anderen Öl- und Gaskonzerne Berechnungsversuche zur Entwicklung des Klimas betrieben? Verdächtig, oder? Nein, sie tun es aus dem gleichen Grund, aus dem Tiefbauarbeiten nicht im Winter, sondern im Sommer stattfinden: je nach Härte des Bodens steigen und sinken die Kosten. Jedes Unternehmen plant. Apple muss planen, wie viele iPhones verkauft werden können und produziert werden müssen. Ölkonzerne müssen planen, an welche Temperaturen und Bodenbeschaffenheiten sie Pipelines und Bohrinseln anpassen müssen. Das ist keine Verschwörung, sondern Betriebswirtschaft. Exxon und andere Ölkonzerne fanden nicht heraus, dass es einen Klimawandel gibt. Dass sich das Klima ständig wandelt, weiß man mindestens seit Jahrhunderten. Bei Exxon und Compagnon geht es nur um die Planungen bezüglich der Frage, ob es in 30 Jahren kälter oder wärmer ist. Treffende Prognosen sind für die Ölkonzerne viel Geld wert, weil sonst die Anlagen für Öl- und Gasgewinnung und Transport umgerüstet werden oder Tanker andere Routen fahren müssen. Klimaprognosen sind für Ölkonzerne so selbstverständlich wie Wetterprognosen für Landwirte. Dabei haben die Exxon-Mitarbeiter mehrere, nicht alle, Faktoren untersucht, die das Klima verändern könnten. Dazu gehört nicht nur, aber auch CO2. Verdächtig finden die CO2-Anhänger auch die Tatsache, dass Exxon seitdem keine Klimastudien mehr in Auftrag gab. Dazu muss man wissen, dass die globalen Durchschnittstemperaturen von den 1940er bis zu den 1970er Jahren sanken, siehe unten Panik, Wandel und Kipppunkte. Natürliche Schwankungen. Nicht wenige Experten sahen eine neue Eiszeit auf die Welt zukommen, weil auch sie den Fehler machen, einen kurzen Trend einer Welle in die Ewigkeit zu extrapolieren. Der Exxon-Vorstandschef Lera Ömont wollte logischerweise wissen, ob sich die Firma auf härtere Böden, mehr Eis und höhere Kosten einstellen muss. Das Ergebnis der Exxon-Berechnungen war eine Entwarnung für eine weitere Vereisungsgefahr. Seit Anfang der 1980er Jahre bestand keine Gefahr mehr, dass sich die Ölindustrie in Alaska und Nordkanada auf sinkende Temperaturen und härtere Böden einstellen muss. In der Antarktis hingegen sanken die Temperaturen, aber dort wird kein Öl gefördert. Also konnten Exxon und Compagnon das Thema abhaken. Dies ist die streng geheime Grafik aus der Exxon-Hochrechnung von 1982, die die Verschwörungstheoretiker als Hauptbeweisstück zitieren. Exxon CO2-Temperaturprognose. Quelle ökonomieformankind.org. Wie man sieht, beweist die Grafik nur, dass die Exxon-Mitarbeiter ständig steigende CO2-Konzentrationen und Temperaturen prognostizierten. CO2-Werte haben sie einfach gemessen und als Trend extrapoliert. Da sich der CO2-Wert im Unterschied zur Temperatur nur sehr träge ändern kann, weil er vor allem von den Puffern den Ozeanen abhängt, ist die bloße Extrapolation nun wirklich kein Kunststück. Das Jahr 2018 wird von den CO2-Anhängern als Beweis propagiert, weil es fast das einzige Jahr ist, in dem es zufälligerweise zur Glaubenslehre passt. Bei den Temperaturen lagen die Exxon-Leute meist erheblich daneben, weil ihre Linie der Temperatur nur eine Richtung kennt, ständig steigend. Das tatsächliche Auf und Ab der Temperaturen kommt nicht vor. Wenn man die gemessenen tatsächlichen Temperaturen der von Exxon gewählten Zeitreihe, die Studie stammt von 1982, betrachtet, siehe eine Grafik weiter oben, löst sich die prognostizierte Temperaturkurve in Rauch auf. Das physikalische Gesetz, je mehr CO2, desto geringer die Wirkung, siehe oben, widerlegt die Exxon-Prognose. Und man darf nicht vergessen, es ist nur eine Hochrechnung, die auf Annahmen basiert, und nicht auf gemessenen Daten oder physikalischen Gesetzen. Die Exxon-Hochrechnung beweist also lediglich, dass die Exxon-Leute 1982 ein gewaltiges wissenschaftliches Informationsdefizit hatten. Nach der Abkühlung der 1940er bis 1970er Jahre stiegen die Temperaturen wieder. Eine gerade begonnene Steigung einfach in die Ewigkeit zu extrapolieren zeigt, wie einfach es sich die Mitarbeiter von Exxon machten. Die Studie ist schlicht unbrauchbar. Steigen die Temperaturen schneller als jemals zuvor? Ein Standardargument der CO2-Anhänger ist, dass das Klima in den letzten Jahren schneller gestiegen sei als je zuvor. Mal abgesehen davon, dass das nicht stimmt, siehe Grafik oben, Vergleich 2015-2017 gegenüber 1997-1998. Wir reden hier über Zehntel Grade binnen weniger Jahre. Das ist kein Klimawandel, sondern Wetter. Die 1,5 Grad, die die Temperaturen in den letzten 150 Jahren gestiegen sein sollen, sind gerade mal ein Hundertstel Grad pro Jahr. Und wenn man die letzten 200 statt 150 Jahre nimmt, ist die Temperatur überhaupt nicht gestiegen. Bei allen Zeiträumen vor 1800 gibt es überhaupt keine Daten, die einen Vergleich von Zehntelgradsteigerungen binnen weniger Jahrzehnte zulassen. Keine Häufung von Extremwettern, Stürmen, Hurrikanen. Klimawandelanhänger gehen von der kindlich naiven Annahme aus, dass das Wetter und Klima sich nur in ganz geringem Maße ändern dürfe. Sie stellen sich das Klima als eine Art Maschine vor, die immer auf die gleiche Weise funktioniert und jedes Jahr sehr ähnliche Temperaturen, Regenmengen, Schneemengen, Sonnenstunden, Winde, etc. erzeugt. CO2-Anhänger versuchen die Dringlichkeit der CO2-Reduzierungen mit der Behauptung zu untermauern, es gebe mehr Extremwetter und Stürme. Das wäre auch ein guter Grund, wenn er stimmen würde. Es gibt nicht mehr Tropenstürme, Hurrikane und andere Formen von Extremwetter. Es wird nur medial mehr darüber berichtet, was auch daran liegt, dass durch die Bevölkerungsexplosion viel mehr Menschen betroffen sind. Tatsächlich zeigen die Daten der schweren Stürme eine erstaunlich große Stabilität. Zum Bild: Klimawandel, Tropensturm, Hurrikan, Langzeit. Quelle: ökonomie4mankind.org. CO2 steigt, Waldbrände sinken. CO2-Anhänger propagieren, dass durch steigende CO2-Emissionen die Zahl der Waldbrände steigt. Zutreffend ist das Gegenteil. Die nachfolgende Statistik zeigt, wie die Waldbrände, Einheit 10.000 Quadratkilometer pro Jahr, seit 1900 kontinuierlich sinken. Waldbrandlangzeitstatistik global. Quelle: ökonomie4mankind.org. Die Quellen gehören zum wissenschaftlichen Establishment Rese Arkgate, wie Leu AGU Advanking Erden an Sparke Chinke. Wenn die Korrelation steigendes CO2 und sinkende Waldbrände eine Kausalität wäre, müsste man mehr CO2 freisetzen, um die Waldbrände zu senken. Offensichtlich ist aber auch hier keine Kausalität vorhanden. Kausal ist etwas anderes: durch die Bevölkerungsexplosion sinkt die Zahl der Waldflächen, so dass auch nur weniger Wald abbrennen kann. Keine Häufung von Dürren. CO2-Anhänger benutzen auch Dürren, um ihren Glauben zu propagieren. Wie die Daten zeigen, sind die Dürren der letzten 7 Jahrzehnte, weiter reicht die Statistik von klimate.gov nicht zurück, recht stabil. Auch in den letzten 3 Jahrzehnten gab es trotz angeblichem Hockeystick der Temperaturen und seit Jahrzehnten kontinuierlich, wenn auch geringfügig, steigendem CO2 keine Zunahme von Dürren. Ausreißer einzelner Jahre fallen unter Wetter. Zum Bild: Klimawandel, Dürren, weltweit Langzeitstatistik. Quelle: ökonomie4mankind.org. Bei Dürren ist auch der Faktor Überbevölkerung relevant. Gäbe es nicht zu viele Menschen, würden viel mehr Urwälder stehen, wo heute Landwirtschaft betrieben wird. Grundwasser würde nicht in Massen für den Menschen verbraucht. CO2 ist eine Grundlage des Lebens. Wenn man die Kinder bei Fridaös vor Futura und die klassischen Tagesschau-Konsumenten fragt, auf wie viel die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre sinken soll, offenbaren sich erhebliche Bildungslücken. Denn die Antwort lautet meist null. Ist ja angeblich ein Gift, und Gift muss weg. Wer in Biologie aufgepasst hat, weiß: Pflanzen wandeln bei der Photosynthese, Stoffwechsel der Pflanzen, Wasser, CO2 und Licht in Sauerstoff und Glukose um. Die Glukose benötigen Pflanzen für ihr Wachstum. Den Sauerstoff geben die Pflanzen in die Atmosphäre ab. Ohne CO2 gäbe es für Mensch und Tier keine atembare Atmosphäre. Die 280 ppm, die die CO2-Theoretiker als ideal propagieren, sind der historische Tiefstwert und liegen bedenklich nahe an den 150 ppm, ab denen so viele Pflanzen nicht mehr leben können, dass die Menschheit verhungern müsste. CO2 wird in den Medien als Klimagift propagiert, das es, wie diese Seite beweist, nicht im entferntesten ist. CO2 ist Leben und fördert das Pflanzenwachstum, wie dieser Film zeigt. Quelle: CO2-Chinke. Veröffentlicht 9.04.2010. Wenn Sie CO2-ppm Gewächshaus googeln, finden Sie, Stand August 2019, auf Platz 1 diese zusammenfassende PDF-Datei der Baubiologen und Ingenieure Brigitte Rhein und Ulrich Grüger. Sogar bei der bei Klima, Politik- und Ökonomie-Themen oft unneutralen Wikipedia schreiben die Autoren unter Kohlenstoffdioxiddüngung über den Einsatz von professionellen Landwirten und Wasserpflanzenzüchtern. Demnach liegt das Optimum der CO2-Konzentration je nach Pflanzenart bei 400.600 ppm. In Gewächshäusern blasen die Profis CO2 ein, um das Pflanzenwachstum so zu fördern, wie man es im obigen Video sieht. Gäbe es eine Mehrheit der Wissenschaftler, wäre sie irrelevant. Eine angebliche 97%ige Mehrheit der Wissenschaftler ist Propaganda auf dem Niveau von nordkoreanischen Wahlergebnissen. 97% aller Bischöfe sind der Meinung, dass Gott existiert, ist kein Gottesbeweis. Tatsächlich gibt es eine mindestens sechsstellige Zahl von wissenschaftlichen Gegnern der CO2-Theorie, wie zum Beispiel in der Petition von 91 namhaften italienischen Wissenschaftlern oder 31.487 US-Wissenschaftlern. Unter anderem in China sind die führenden Wissenschaftler davon überzeugt, dass CO2 aufgrund der viel zu geringen Konzentration irrelevant ist. Wissenschaft ist auch keine Demokratie. Wäre die Mehrheit entscheidend, wäre es heute noch Lehrmeinung, dass der jeweilige Gott die Erde erschaffen hat, die Erde das Zentrum des Universums ist, und dass sich Sonne und Sterne um die Erde drehen. Wissenschaft bedeutet immer, dass es um die Suche nach Wahrheit oder zumindest nach der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit geht, und dass Einzelne die bisherige Lehrmeinung widerlegen oder weiterentwickeln. Wer meint, er sei in Besitz einer endgültigen Wahrheit, ist per Definition kein Wissenschaftler, sondern Ideologe. Echte Wissenschaftler geben gerne zu, dass jede Theorie nur vorläufig gilt, bis sie eine andere mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ablöst. Die Wirtschaftswoche schrieb am 28.04.1974: Es wird seit 30 Jahren kälter. Seit 1940 ist die globale Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad gesunken. Die Theorien reichen vom Einfluss der Sonnenflecken bis zur Aussperrung von Sonnenenergie durch eine umweltverschmutzte Atmosphäre. Die Welt schrieb in Argentinien, in Indien und Südafrika sanken im letzten Winter die Temperaturen auf Werte, wie sie seit Beginn der wissenschaftlichen Wetterbeobachtung vor etwa 300 Jahren noch nie registriert wurden. Der Spiegel schrieb am 12.08.1974: Halte die gegenwärtige Klimaverschlechterung an, so warnt etwa der US-Wissenschaftler Reid Bruson, Direktor des Instituts für Umweltstudien an der Universität von Wisconsin, so werde sie demnächst womöglich die ganze Menschheit in Mitleidenschaft ziehen, eine Milliarde Menschen würde verhungern. Die Chancen für eine rasche Rückkehr des günstigen Klimas etwa der 30er Jahre, so taxierte der US-Wetterforscher James McQuick, stünden bestenfalls 1 zu 10.000. Und heute haben wir das Klima aus in den 30er Jahren, das sich der Direktor des Instituts für Umweltstudien wünschte. Eine vorübergehende Korrelation ist keine Kausalität.